Ja, von der Herleitung her hat es den Eindruck gemacht auf euch, dass es um das Leben nach dem Tod geht. Aber es geht einfach darum, wie Gott das Leben von uns in der Hand hält und vorauskennt und es ja, zum Teil verheißt und ansagt, was kommen wird, dass wir das sehen in der Bibel. Und darum, was er auch vorhat mit seinem Volk, mit Israel, wie er dazu steht. Das sind Themen, die in diesem Text vorkommen. Und ich wollte mit euch gerne heute in das Buch Sacharja reingucken. Also Sacharja ist einer der kleinen Propheten am Ende des Alten Testaments. Und ich dachte mir, ich sage erstmal so ein bisschen was darüber, in welcher Zeit er gewesen ist und was der Zusammenhang dessen war, warum er dort überhaupt damals gepredigt hat, die Prophezeiungen, die Gott ihm gegeben hat, weitergegeben hat. Und dann schauen wir mal in die erste Vision, die Gott ihm gegeben hat, hinein und schauen, was uns dort Gott sagen möchte. Also erstmal zu dem Hintergrund, wann der Sacharja lebte. Sacharja lebte ungefähr 520 vor Christus. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das... Genau, da sehen wir mal so ein bisschen so eine Zeitleiste, dass wir das ein bisschen einordnen können. Das Volk Israel, das hatte ja einen König irgendwann mal bekommen. Und das begann mit Saul, das ist so gut 1000 vor Christus gewesen. Dort beginnt diese Königszeit in Israel und unser Punkt ist heute 520 vor Christus. Wenn wir dort zurückschauen, dann ging das erstmal weiter, dass dort das ein Reich gewesen ist. Dann gab es schon nach 85 Jahren ungefähr eine Reichsteilung und das Volk Israel hat sich aufgeteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und die beiden Reiche waren eigentlich die ganzen Jahre im Clinch miteinander. Da gab es immer wieder Krieg und man hat nicht gut zusammengelebt. Die hatten beide eigene Könige und wir finden das in beiden Geschichten von den beiden Reichen wieder, wenn man so die Königsbücher und die Chronikbücher liest, wie dort ein König dem anderen folgte und der eine, der hat dann wieder Gott zugehört, hat versucht, das Volk auf Gott auszurichten. Und dann kam wieder ein anderer König und dem war das ziemlich egal, was Gott wollte. Der hat sich die Götter der anderen Völker zum Vorbild genommen und hat dort massiv sich gegen Gott gewendet. Und die Zeit ist davon geprägt, dass Gott verschiedene Propheten immer wieder nach Israel geschickt hat, die dem Volk dann gesagt haben, kehrt um, das geht so nicht. Gott möchte gerne, dass ihr ganz ihm folgt, ihr seid ein Vorbild für die anderen Völker. Aber das hat oft nicht so gefruchtet. Und dann war es so gewesen, dass 722 vor Christus das Nordreich zu einem Ende kam. Da sind die Assyrer eingefallen und haben das Reich dort aufgelöst, mehr oder weniger viele Leute verschleppt. Und es gab dann nur noch das Südreich in Juda, Juda und Benjamin. Aber auch bei dem Südreich ist das hin und her gegangen. Die Könige, gab mal wieder bessere, wieder schlechtere, haben sich eigentlich immer wieder von Gott abgekehrt und Gott hat sie gewarnt durch Propheten und gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann geht das euch nicht besser als dem anderen Reich und ihr habt gesehen, dass ich dort konsequent bin und dabei bleibe bei dem, was ich sage. Und trotzdem hat das Volk dort letztendlich sich doch dagegen gewandt und dann war es soweit, dass die Babylonier einmarschiert sind. Und so ungefähr 606 vor Christus war dann die erste Wegführung, wo einige Leute aus dem Südreich abgeführt wurden nach Assyrien und nach Babylon dann, die Babylonier waren, Entschuldigung, und da gab es noch mehrere Wellen davon, wo immer mehr Leute dort nach Babylon geholt wurden. So, und jetzt ist interessant, in dieser Zeit, wo die ersten Leute nach Babylon deportiert wurden, da gibt es auch eine Prophezeiung von Jeremia, wo Gott dem Volk schon ankündigt, dass das nur eine begrenzte Zeit ist, dass es dort auch ein Ende davon gibt, dass er irgendwann das wieder in Ordnung bringt. Und wenn wir dort schauen, in Jeremia 29, Vers 10, da sagt Gott durch den Jeremia, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Also Gott kündigt dort in der Gefangenschaft, wo es dem Volk schlecht geht und wo es in einer Zeit ist, wo es auch bestraft wird von Gott und Gott konsequent das durchsetzt und umsetzt, was er angekündigt hat, schon an. Aber ich bin bei euch, weiterhin bei euch und das hat auch ein Ende. Und ich sage euch auch schon, 70 Jahre wird das Ganze dauern und dann bringe ich euch zurück. Aber da müsst ihr durch. Und er sagt dem Volk auch an der Stelle, diese Stelle, die wir kennen, suchet der Stadt Bestes. Also ihr wisst, das dauert eine Zeit. Seid nicht nur auf dem Sprung, sondern lasst euch jetzt häuslich nieder. Sucht das Beste für die Leute, die dort mit euch sind, aber bleibt bei mir. In dieser Zeit danach, wo die Ersten schon weg waren, war immer noch ein König in Israel eingesetzt oder in Juda eingesetzt, so als Vasallenkönig. Und der hat sich aber dann doch aufgelehnt weiterhin oder mehrere der Reihe nach, sodass 586 es soweit war, dass dort die Babylonier nochmal einmarschiert sind im großen Stil und auch den Tempel zerstört haben und alles dem Boden gleich gemacht haben. Dann ging es weiter, 539 vor Christus, da kamen die Perser. Und die Perser, die haben die Babylonier innerhalb von einer Nacht dort besiegt, Babylon eingenommen und plötzlich war alles anders. Plötzlich war eine neue Weltmacht dort mit einem neuen König, der scheinbar doch anders tickte. Und es war dann so, dass kurze Zeit später, voraussichtlich so etwa 536 vor Christus, der Kyros, der neue König in Persien, ein Edikt erlassen hat, dass er sagte, die Juden sollen zurückkehren in ihr Land oder alle, die von ihnen wollen, und sollen dort den Tempel wieder aufbauen. Und interessant ist jetzt, dass auch das eine Sache ist, die Gott vorher angekündigt hat. Also das eine sehen wir, dass das ungefähr 70 Jahre, also selbst wenn jetzt dort das um einzelne Jahre schwanken würde dabei, gedauert hat, das babylonische Exil, bis die Juden den Auftrag bekamen, geht wieder zurück, baut den Tempel auf. Und das andere, dass es dort einen König namens Kyros gibt, der das Ganze initiiert hat. Und wenn wir dort mal ins Jesaja-Buch schauen, und Jesaja, das war über 200 Jahre vorher, dann finden wir dort in Jesaja 44, Vers 28, die Prophetie, wo Gott sagt, also Gott selber, der zu Kyros sagt, steht dort, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde gegründet. Also ich fand es beeindruckend, als ich mich damit beschäftigte, dass Gott so weit im Voraus, als in Israel noch keiner daran dachte, dass es so weit sein würde, dass sie mal das Land verlassen müssten, dass dort der Tempel zerstört ist, dass Gott es so weit kommen lässt und seinen Schutz so weit zurückzieht von diesem Land und Volk, dass Gott dort schon ankündigt, wie der Mann heißt, den er mal beauftragt, das wieder aufzubauen. Und der Kyros hat die Israeliten zurückgeschickt oder einige Juden zurückgeschickt. Die haben dann angefangen, den Tempel aufzubauen, also nach 536 vor Christus. Aber dann gab es bald eine Pause. Die haben so viel Ärger gehabt von den Völkern rundherum, die nicht wollten, dass die Juden wieder erstarken und dass sie gesagt haben, wir schaffen das nicht. Und sie haben erstmal die Arbeiten niedergelegt für viele Jahre. Ich glaube, 15 Jahre waren das bestimmt bald. Und dann kommt die Zeit, wo halt Zacharia und auch Haggai war zu der gleichen Zeit tätig, von Gott beauftragt wurden, das Volk neu zu ermutigen, zu sagen, ich bin bei euch, ich kümmere mich um euch und kümmert ihr euch jetzt auch um den Tempel für mich, dass ihr dort weiterbaut. Und nach dieser Ermutigung ging es dann auch schneller voran und 516 war dann die Fertigstellung des Tempels. Und wenn wir da schauen, dann sehen wir, dass beide Zeiträume ungefähr 70 Jahre waren. Also es ist schon interessant, wie Gott das auf mehrfache Art erfüllt, was er dort angekündigt hat durch den Jeremia. 70 Jahre Exil, 70 Jahre kein Tempel und ganz unabhängig voneinander. Mit den Hintergründen möchte ich mit euch in dieses Zacharia-Buch reingehen. Also einfach im Hintergrund behalten, Gott hat dort schon eine Menge an Verheißungen seinem Volk gegeben und hat die auch eingehalten. Und damit beginnt der Sacharja auch. In den ersten 6 Versen in dem Buch Sacharja, das beginnt erstmal mit so einer Ermahnung gegenüber dem Volk, wo Gott sagt, jetzt denkt mal daran, was ich alles schon gemacht habe und wie ich das eingehalten habe und wie ich auch dort, wo ich Strafe angekündigt habe, letztendlich sie irgendwann durchgesetzt habe. Und jetzt handelt ihr endlich anders und folgt mir nach und vertraut mir. Damit beginnt das Buch Sacharja und danach ist es eine Aneinanderreihung von verschiedenen Prophetien, wo Gott sie ermutigt, die Juden, wo er sie ermutigt, dass er zu ihnen steht und was er mit dem Volk und mit Jerusalem noch vorhat, auch bezogen auf die Endzeit. Und da möchte ich mit euch die erste Prophetie, die er bekommen hat, zusammen anschauen und die steht in Sacharja 1, Vers 7 bis 17. Und wir lesen erstmal den ersten Teil, der beginnt von der richtigen Handlung ab Vers 8, und zwar Verse 8 bis 13. Und da sagt der Sacharja: In dieser Nacht, und siehe, ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund. Und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, die Lande liegen ruhig und still. Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Ja, erstmal so ein bisschen eine Zusammenfassung, was er dort sieht. Wenn man das so auf einem Stück das erste Mal liest, dann ist das irgendwie sehr viel und sprunghaft so der Reihe nach, was er dort sieht. Also es ist eigentlich gar nicht so viel. Der Sacharja steht dort und da ist ein Engel bei Sacharja, der so eine Interpretationsrolle hat. Er erklärt ihm ein bisschen, was er sieht. Und das, was er sieht, ist erstmal, da ist ein Mann auf einem roten Pferd, der da scheinbar hergeritten kam. Dieser Mann auf dem roten Pferd, der steht dort unter den Myrten. Also das sind Bäume. Und es geht um irgendwie eine patrouillierende Eskorte, da werden nur die Pferde benannt, vielleicht Engel drauf, die durch die Lande gezogen sind und jetzt Bericht erstatten. Das ist erstmal so das Gesamtbild von dem, was wir dort gelesen haben. Der Mann auf dem Pferd, mit dem das anfängt, da sind sich viele Kommentatoren einig, dass das eigentlich der gleiche ist wie der Engel des Herrn, der nachher vorkommt, der auch unter den Myrten steht. Wird ja von beiden so gesagt. Also der Engel des Herrn auf dem Pferd, sagen wir mal, unter den Myrten. Und dieser Ausspruch, der Engel des Herrn, das ist schon was Besonderes im Alten Testament, wenn wir den dort sehen. Das ist im Allgemeinen nicht einfach ein Engel, sondern steht dafür, dass Gott selber den Menschen dort begegnet. Und viele Kommentatoren sagen auch, dass das dann Jesus ist, wenn er im Alten Testament auftaucht, der Engel des Herrn. Weil viele Eigenschaften, die dem Engel des Herrn zugeschrieben werden, wie Menschen auf ihn zugehen, mit ihm umgehen, wenn sie ihn anbeten, solche Sachen, das sind Dinge, wie sie eigentlich nur mit Gott umgehen könnten und wie sonst die Engel sagen, nee, lass das mal, das steht mir nicht zu. Dann gibt es den Engel, der mit ihm sprach, der das alles erklärt und dann diese Patrouille, die ist scheinbar ausgesandt worden, sollte die Erde durchziehen und schauen, was los ist. Und sie kommt jetzt zurück und berichtet, und sie berichtet, dass alles ruhig ist. Und das passt zu der Zeit ja auch. Also 520 vor Christus, die Perser haben das Reich übernommen, das Babylonische. Sie unterdrücken zwar viele Völker, aber es gibt keine große Rebellion offensichtlich nach außen hin. Und so ist erstmal eine gewisse Ruhe da. Der Reiter steht unter den Myrten. Die Myrten, die sind auch ein Symbol für Israel. Das ist ein immergrüner Baum, 2,5 Meter kann er groß werden. Und dass er dort mitten unter den Myrten steht, das zeigt, dass der Engel des Herrn direkt dort unter seinem Volk Israel auch steht, nicht von weit weg her guckt. Und als letztes fällt noch auf, dass dort gesagt wird, das Ganze passiert im Tal. Und das passt auch zu der Position, die Israel zurzeit hat. Denn Israel befand sich in einem Tal. Sie sind zwar endlich freigelassen worden, sie konnten zurück in ihr Land, aber sie haben wirklich viel Schwierigkeiten dort erlebt und sie haben noch nicht gesehen, dass sich die Prophezeiung so erfüllt, wie sie sich das vorstellen würden, dass also Gott ihnen wieder Freiraum gibt, sondern sie haben viel Bedrängnis erlebt in diesem neuen Land oder in ihrem alten Land. So, und da möchte ich jetzt, das ist einfach nur mal so beschrieben, was wir dort gelesen haben, und da möchte ich auf drei Sachen eingehen, die mir wichtig sind. Das erste ist, dass deutlich wird, dass Jesus mit seinem Volk leidet. In Vers 10 lesen wir, und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen, also diese Patrouille. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, hatten wir gesehen, ist der Engel des Herrn. Also ich denke, dass Jesus damit gemeint ist. Und er hält unter den Myrten, also unter dem Volk Israel direkt. Und es wird deutlich, dass Jesus genau weiß, was passiert. Er ist nicht jemand, der dort von außen steht und guckt, was passiert gerade, sondern der direkt unter seinem Volk ist, unter den Myrten, und der diese Patrouille losgeschickt hat und sich berichten lässt, was los ist. Nicht jemand, den einfach das schlägt, das, was in der Welt passiert, über einem zusammen. Nein, sondern er ist der, der die Leute losgeschickt hat, seine Patrouille, und die soll gucken, was ist los, und die berichtet ihm, und er ist Herr der Lage und weiß, was abgeht. Und Jesus steht dort eben mitten unter seinem Volk und nicht von ferne, was ich eben sagte. Und er ist dort ganz nah dran. Ich habe deshalb auch dieses Bild dort nebengesetzt von den Spuren im Sand. Die Geschichte, die wird ja immer mal wieder verwendet und die kennt ihr bestimmt, wo dieser Mann auf sein Leben zurückschaut und er sieht dann manchmal zwei Spuren, wo er denkt, oh ja, da ist Gott auch neben mir hergegangen, da sind wir zu zweit unterwegs gewesen. Und an manchen Stellen, gerade wo es schwer war, sieht er eben nur eine Spur. Und dann sagt er zu Gott, ja, warum hast du mich denn dort allein gelassen, gerade wenn ich dich brauchte? Und dann sagt Gott, nein, das siehst du falsch. Dort ist nur eine Spur, aber das ist deshalb, weil ich dich getragen habe und du siehst nur meine Spur an dieser Stelle. Und das wird hier auch deutlich, dass Jesus dort direkt bei seinem Volk ist. Es ist ihm nicht egal, was dort passiert und er guckt auch nicht von ferne zu. Und da ist mir wichtig geworden, dass Jesus sich so für sein Eigentum einsetzt, das, was ihm gehört. Das ist einerseits das Volk Israel, aber das sind eben auch wir als seine Gemeinde. Jeder, der Jesus angenommen hat und ihm sein Leben gegeben hat und mit ihm leben möchte, der gehört zu Gottes Eigentum und so setzt Jesus sich für uns ein. Und es ist oft so, dass er nicht die Situation verändert. Das Volk dort, das ist in diesem Land, hat viel Ärger rundherum und sie können den Tempel noch nicht bauen. Und sie fragen sich, warum? Was ist hier los? Warum macht Gott dort nichts? Und uns geht das, glaube ich, auch manches Mal so. Wir sind in einer Situation und wir haben da Schwierigkeiten mit und wir wissen nicht, wie wir dort durchkommen sollen. Wir haben Angst vor Sachen und denken, Jesus, wenn du jetzt da wärst, dann müsstest du doch an der Situation was verändern. Und oft ist es so, dass Gott an der Situation nichts verändert, sondern dass er an uns was verändert dabei. Das Lied, was wir eben zum Anfang gesungen haben, ist eins meiner Lieblingslieder. Nicht zu jeder Zeit, aber immer mal wieder. Und weil ich selbst ein Mensch bin, der gerne, was heißt gerne, aber oft mal ängstlich ist. Und das Lied dann schon, als ich Jugendlicher war, für mich ganz wichtig gewesen ist, es oft von Herzen gesungen habe, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und dieses Vertrauen darauf, Jesus, der weiß den Weg, auch wenn ich jetzt nicht sehe, dass er dort großartig schon was verändert hat an der Situation. Und ich denke, das ist auch das, was Jesus dort seinem Volk deutlich machen wollte, in dieser Prophetie, die er Sacharja gegeben hat. Eine zweite Sache ist, dass er für Israel betet. Also ich spreche jetzt immer von Jesus, wenn dort der Engel des Herrn genannt ist, weil ich glaube, dass das auch zueinander passt. Und beziehe das dort auf ihn. Wir sehen dort rechts das Bild von einem hohen Priester, wie er in Israel ausgesehen hat. Und dazu die Verse 12 und 13, die ich mal vorlese. Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre? Ich kenne das manches Mal, wenn ich eine Situation sehe und denke, da muss ich irgendwas ändern, dass ich nicht weiß, was ich dafür beten soll. Weil ich denke, ich habe auch keine Lösung. Was soll ich denn Gott jetzt sagen, was er denn tun sollte in dieser Situation, weil ich weiß auch nichts Vernünftiges. Wenn ich mir das anschaue in Israel, den Konflikt im Nahen Osten, dann sehe ich Dinge, wie sich Israel verhält, wo ich denke, das kann man eigentlich auch nicht machen, so mit anderen umgehen. Und dann sehe ich aber auch viele Sachen, wo Israel unterdrückt ist. Und dann sehe ich den Hass, der dort ist, und denke, ja, was soll ich dafür eigentlich beten? Ich weiß gar nicht, wie man dort Frieden reinbringen sollte in die Situation. Und manchmal geht uns das ja auch in unserem ganz nahegelegenen Leben oder bei Menschen, mit denen wir eng zusammen sind, so, dass wir nicht wissen, was soll ich eigentlich für diese Person jetzt bitten? Und ich finde das so toll, wie Jesus hier reagiert. Jesus weiß ja, was noch kommt. Er weiß, dass Israel noch das Land verliert, dass sie noch fast 2000 Jahre in der Diaspora sein werden. Er weiß all das, was noch ist, die ganzen Schwierigkeiten. Und ich hätte gedacht, ja, wahrscheinlich sagt er auch, was soll ich denn jetzt beten? Wird ja noch schlimmer nachher. Aber nein, er geht zu seinem Vater hin und sagt, erbarm dich, tröste das Volk, hilf ihnen. Er sagt einfach, sein ganzes Mitgefühl, das er für Israel hat, weil sie ihm so am Herzen liegen als sein Volk, das gibt er dem Vater weiter und bittet ihn, hilf ihnen, hab Erbarmen, kümmer du dich. Und ich glaube, das ist was, was viel deutlich macht, was der Dienst von so einem hohen Priester ist. Und Jesus wird ja als unser hoher Priester beschrieben in der Bibel. Das ist jemand, der für andere eintritt und der Gott um Erbarmen bittet, dass er dort in diese Situation gut hineinwirkt, auch wenn ich nicht weiß, wie das aussehen soll. Jesus betet hier für sein Volk, für Israel. Aber Jesus betet auch, wenn ich im hohen priesterlichen Gebet schaue, Johannes 17, für seine Jünger. Und er betet für die, die seinen Jüngern nachfolgen werden, also die danach kommen, für uns als seine Gemeinde. Und wenn ich dann im Hebräerbrief schaue, dann sehe ich, dass Jesus, nachdem er auferstanden ist, nicht aufgehört hat damit, sondern sein Dienst im Himmel ist es, wo er jetzt ist, für uns einzutreten, für uns zu beten. Er ist der hohe Priester, der für uns eintritt. Und wenn ich dann sehe, dass das Jesu Hauptdienst heute ist und schaue, was sagt Jesus denn, was er von mir möchte, dann möchte er, dass ich ihm nachfolge. Dass ich das zum Vorbild nehme, was er tut und wie er ist. In Offenbarung 1, Vers 5 und 6, da steht, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Also unser Dienst, den er für uns sieht, ist der eines Priesters. Für Menschen einzutreten, so wie Jesus eintritt, so wie er hier für sein Volk eintritt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, eben auch sehen, dass wir an solchen Stellen ihm nachfolgen, wo wir sehen, sein Dienst ist der, der Fürbitte für Menschen einzutreten, und das ist auch das, was er von uns möchte. Für andere Menschen einzutreten in unserem Umfeld, aber auch für Israel, für sein Volk, das ihm sehr am Herzen liegt. Und das sehen wir gleich in dem dritten Punkt nochmal, dass es wirklich Israel ist, was ihm auch sehr wichtig ist. Ich habe hier erst einen Text. Die Bilder, die waren noch nicht, ne? Die kommen gleich, glaube ich. Dann lesen wir erst den zweiten Teil des Textes und dann schauen wir auf das nächste. Und zwar geht er ja noch weiter, wie Gott dem dann antwortet in Vers 14 bis 17. Und da steht: Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich. So spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Und ich bin sehr zornig über die stolzen Völker, denn ich war nur ein wenig zornig. Sie aber halfen zum Verderben. Also Gott sagt erstmal, so eine Formulierung, die kenne ich im Deutschen sonst gar nicht. Ich eifere mit großem Eifer. Also ich bin so richtig hinterher. Da hängt mein ganzes Herz dran. hier was zu machen. Und ich war nur ein wenig zornig, aber die Völker, die haben es übertrieben, die ich dazu benutzt habe, Israel auch zur Raison zu bringen. Darum spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Haus soll darin aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth. Und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Und weiter predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth. Es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Guten und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Ich habe erstmal ein paar Bilder zusammengefasst. Und ich wollte euch mal fragen, was kommen euch für Gedanken, für Verbindungen innerlich, wenn ihr diese Bilder seht? An was für Eigenschaften denkt ihr? Radfahrer-Doping, okay. Ja? Freude? Richtig. Ehrgeiz, ja. Irgendein Sport, genau. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Leidenschaft. Stärke. Anstrengend, ja. Ja, da ist was dran. Tadel, sagtest du? Ja. Ja, vielen Dank. Also ich habe Bilder gesucht zu dem Thema, wo irgendwas von dieser Leidenschaft drin vorkommt. Also das, was ich eben als Vers vorgelesen habe, ich eifere mit großem Eifer, dass das über Gott steht. Und da fiel mir eigentlich nur Sport ein, wo sowas so richtig zu sehen ist, wo man den Leuten am Gesicht ansieht, dass sie ganz dabei sind. Also dort oben links der Sportler, der sich durchkämpft und den Ball dort durchbringen möchte. Oder der Junge in der Mitte, nicht ganz den Ball vor Augen und das Ziel, wo er hin will. Oder auch unten rechts derjenige, der genau weiß, wo es hingehen soll. Na, also nicht ziellos drauf los, sondern ich habe ein Ziel und ich weiß, wo ich hin will. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir lernen, Gottes Gefühle nachzuempfinden und das wahrzunehmen, was Gott eigentlich fühlt. Es geht nicht nur darum, dass wir wissen, was ist denn richtig, was ist falsch und was will Gott, sondern die Beziehung zu Gott hat ganz viel damit zu tun, dass wir auch uns für das interessieren, was ihn bewegt in seinem Herzen und was ihn antreibt. Und Gefühle treiben uns wirklich an. Und also Ausrichtungen treiben uns an. Und hier wird deutlich in diesem Text, dass Gott ganz starke Gefühle für sein Volk hat, für Israel. Da steht, muss mal auf die Ferne, kann ich das sonst nicht lesen. Einmal habe ich unterstrichen, ich eifere mit großem für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Dann sagt er, ich will mich Jerusalem wieder zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden. Es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Guten. Also Jerusalem ist nicht einfach nur irgendeine Stadt, sondern es ist die Stadt, die Gott erwählt hat auf dieser Erde, dass er dort was Besonderes tun möchte. Und wir sehen nachher auch, diese Erwählung ist nicht zu Ende. Die ist nicht damit, dass Jesus gekommen ist, zu Ende. Sondern da hängt immer noch was dran an Jerusalem, an Verheißungen, was nicht erfüllt ist bisher. Diese Verheißung, die Gott hier gegeben hat, die hat eine zweifältige Bedeutung. Das ist einerseits für die Zeit, wo Sacharja gelebt hat. Da geht es ganz konkret darum, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, dass Jerusalem wieder zu Israel gehört, befestigt ist und Israel dort wieder wohnen kann an dem Ort. Aber das geht auch noch weiter und reicht bis dahin, wenn Jesus wiederkommt. Der Herr verspricht dort, dass die Städte von Juda wieder von Wohlstand überlaufen sollen. Und wir sehen das, dass das geschieht. 1900 Jahre nachdem Israel dort vertrieben wurde, der Tempel zerstört wurde, also 70 nach Christus, nachdem Jesus da gewesen ist. In diesen 1900 Jahren ist Israel eigentlich eine Steppe geworden. Da war nicht viel los auf dem Landstrich. Da hat sich eigentlich auch keiner groß für interessiert ansonsten. Aber seit Israel von Gott zurückgeführt wurde, 1948, nach Israel, die Juden zurückgeführt wurden, seitdem hat sich viel getan und das Ganze ist grün geworden, die Gegend. Da hat sich richtig was bewegt. Und eine interessante Verheißung aus Jesaja. In Jesaja, wo habe ich sie stehen? Oder ich lese sie euch dort. In Jesaja 27, Vers 6 steht: Es wird einst dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Und das kennt ihr, ne? Jaffa-Früchte. Also ich habe mich erkundigt, das Label ist heute nicht mehr so eindeutig, nur israelisch. Das wurde wohl auch verkauft. Aber an sich kommt es daher, dass Früchte aus Jaffa, einer Hafenstadt in Israel, weltweit vermarktet wurden und Früchte aus Israel den Erdkreis füllen. Überall kann man die kaufen. Und Gott erfüllt seine Verheißungen und steht dazu. Gottes Herz brennt dafür, für immer in Jerusalem zu wohnen, sagt er. In 1. Chronik 23 steht: Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben und wird zu Jerusalem wohnen ewiglich. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das lese, dann überlese ich das häufig, zu sehen, dass Gott eine ewige Bedeutung für Jerusalem hat. Also ich sehe vor allem für mich meine Beziehung zu Jesus oder unsere und sehe gar nicht so stark oftmals Israel. Aber es ist schon interessant, wenn ich in der Bibel schaue, dass Gott dort deutlich macht, er hat eine weitergehende Berufung für dieses Land und diese Stadt, wo er noch was tun will, was noch nicht erfüllt ist. In Jesaja 2 lesen wir: Es wird zur letzten Zeit, und das bezieht sich auf die Endzeit, der Berg, da das Haus Herrn, des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und alle Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, das ist Jerusalem, wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und Jeremia 3: Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und bösen Herzen. Und das ist so das, womit ich auch schließen möchte, dass wir auch neu einen Blick dafür bekommen, dass Gott dort an Jerusalem und an Israel als Land wirklich etwas liegt, heute noch. Er hat mit uns, mit seiner Gemeinde seinen Weg und der ist auch wichtig, aber wir sind eigentlich nur hinzugetan zu dem Volk Israel. Und das Volk Israel ist nicht weg von der Landkarte, sondern da hat er weiter seinen Plan damit. Und wir müssen auch nicht damit rechnen, dass diese Welt irgendwann einfach zu Ende geht. Wenn wir jetzt sehen, na, gab diese Woche den neuen Klimabericht, wo wir drin sehen, dass die Forscher feststellen, tatsächlich Naturkatastrophen nehmen zu und das kann man amtlich sozusagen mit Brief und Siegel uns geben, dass das, was Jesus sagt, ne, dass Erdbeben und sonstige Dinge die Erde erschüttern werden, bevor er wiederkommt, dass das auch passiert. Ne, sein Volk ist wieder zurückgekommen ins Land, das auch passiert. Und wir wissen, es wird noch mehr passieren, dass Jesus wiederkommt. Und das ist unser Ziel. Also wir rechnen damit, dass Jesus wiederkommt und dass er, wenn ich dort in der Bibel schaue, von Jerusalem aus diese Welt regiert, in dem tausendjährigen Reich. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir sehen, dass Gott also sein Volk am Herzen liegt und auch dieser Ort. Und wenn wir dort diese Konflikte mitbekommen, die im Nahen Osten stattfinden, dass wir sehen, das ist halt auch nicht rein menschlich, die Konflikte. Da sind ganz knallharte menschliche Konflikte, aber da passiert auch geistlich was. Denn der Teufel möchte nicht, dass Jesus nach Jerusalem zurückkommt und zu seinem Volk, den Juden, kommt. Und er möchte auch nicht, dass die Juden dort wohnen, auf einem Land, das Gott sich erwählt hat, dass es ihm gehört. Und insofern passiert dort also viel mehr. Und wir sind berufen dazu, als Hohepriester mit Jesus dort einfach mit einzutreten. Und dazu ein Vers aus Jesaja 40 zum Schluss, wo Gott uns dazu aufruft: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Und ich denke, das ist auch eine unserer Berufungen als Christen, dass wir Israel, dass wir unsere jüdischen Geschwister oder auch die Menschen, die Juden sind und Jesus noch nicht kennen, dass wir sie trösten, dass wir sie unterstützen. Und das kann einfach damit schon anfangen, dass ich mich dafür interessiere, was passiert in Israel, dass mir das nicht egal ist. Dass ich mich mal dafür interessiere, auch von jemandem, der dort vor Ort ist, was zu lesen, wie nimmt der die Situation auf? Und nicht nur durch Medien, die in eine Richtung unter Umständen gefärbt sind, das Ganze wahrnehme, sondern einfach breiter sehe. Und dass ich Israel segne und Gott darum bitte, dass er dort sie tröstet, dass er ihnen hilft. Und ich weiß, ich kann einfach, so wie Jesus das dort macht, zu Gott hinkommen und sagen, Jesus, ich weiß nicht, was du machen könntest dort, aber ich bitte dich, dass du dich um dein Volk kümmerst und dass du sie tröstest und ihnen weiterhilfst. Und das ist genau das, was Jesus dort auch getan hat, als er für sein Volk vor seinem Vater eingetreten ist. Und dass wir das so mitnehmen und uns dort darauf einlassen, uns auf Gottes Gefühle für sein Volk auch einzulassen und zu sehen, ihm liegt es wirklich am Herzen. Das war mir wichtig, dass wir das an dem Text auch sehen. Amen.